Diese Episode von Hauptsache raus wird unterstützt von Terrain. Die revolutionäre Technologiemarke Better Guards hat mit Terrain den weltweit ersten Wanderstiefel auf den Markt gebracht, der Knöchelverletzungen verhindert. Terrain reagiert dreimal schneller als der menschliche Körper und verfügt über ein integriertes Minikolbensystem, das die Funktion von Bändern und Muskeln nachahmt und so den Knöchel vor Verletzungen schützt. Dabei muss man wissen, dass die Knöchel mit 40% aller Verletzungen die am meisten gefährdete Stelle bei Wanderern sind. Wenn man ausrutscht oder stürzt, reagieren die Adapter im Inneren des Terrain-Wanderschuhs innerhalb von 30 Millisekunden. Sie stabilisieren den Knöchel, bis die Muskelfunktion wieder aktiviert wird. Terrain wurde für Abenteuersportarten in der freien Natur entwickelt und ermöglicht es dem Träger, einfach in aller Ruhe zu wandern und die Natur zu genießen, ohne sich einzuschränken und ohne abgelenkt zu sein, wenn man stürzen könnte. Terrain ist ab Juni 2022 in zwei auffälligen Farbvarianten erhältlich, und zwar in Sand und Türkis. Alle weiteren Infos findet ihr unter www.terrain-footwear.com. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Podcast.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothart, ich bin Reiseredakteurin schon seit 2004 bei Outdoor, habe heute zu Gast meinen lieben Kollegen Boris Gnilka. Hallo Boris.
Hallo Kerstin.
Wir sind schon langjährige Kollegen und der Boris ist bei uns für die Ausrüstungstests und Produktneuheiten und solche Dinge zusammen mit dem Frank Wacker zuständig. Und heute möchten wir uns zum Thema Bergstiefel unterhalten. Da gibt es nämlich in der aktuellen Ausgabe, in der 922, die am 9.8. am Kiosk sein wird, auch einen ausgiebigen Test. Und genau darüber möchte ich mich jetzt mit dem Boris unterhalten, nämlich einfach mal alles zum Thema Bergstiefel in eine Folge reinpacken. Boris, da fange ich doch gleich mal mit einer etwas provokanten Frage an, nämlich ich habe jetzt super Wanderschuhe, will aber jetzt eine zügige alpine Tour machen. Kann ich nicht mit meinem Wanderschuh einfach losgehen? Was brauche ich da? Einen Bergschuh?
Ja, also das sieht man auch relativ häufig, dass dann noch einige unterwegs in den Bergen ihre normalen Wanderschuhe tragen. Dagegen ist erstmal auch nichts einzuwenden. Wenn man mit denen relativ gut klarkommt und auf eher einfachen Bergwegen geht und bleibt, die gibt es ja durchaus auch, dann kann man die natürlich auch nehmen. Es wird nur dann schwierig und das ist dann auch der Grund, weshalb man dann doch eher vom Wanderschuh weg und hin zu einem Bergschuh geht, wenn die Wege steiler werden, wenn Schneefelder ins Spiel kommen, die ich vielleicht traversieren muss, also Altschneefelder, die vielleicht einen Teil des Wanderweges zugeschüttet haben im Winter und jetzt immer noch dort vor sich hinschmelzen. Gerade im Frühsommer ist das ein sehr großes Problem. Dann komme ich mit so einem Wanderschuh recht schnell an meine Grenzen, weil der natürlich eine ganz anderen Sohlenaufbau hat. Das heißt, die Sohle ist viel weicher, die soll ja Komfort stiften, also bequem abrollen und schön weich dämpfen. Das ist auch sinnvoll auf guten Wegen, aber sobald es ins Gelände geht, führt eben diese weiche Dämpfung und die relativ weiche Sohle schnell dazu, dass ich relativ unsicher unterwegs sein kann und gerade bei solchen eben angesprochenen Sachen wie Schneefelder oder auch steile Geröllhänge relativ wenig Halt finde.
Mhm, ja, da sieht man auch immer wieder Leute, die gar nicht mit einem hohen Schaft unterwegs sind, auch im Gebirge sogar, sondern mit so Halbschuhen oder eher so Hiking-Schuhen.
Wer das
findest
drauf
du das
hat,
legitim? Oder?
Durchaus, solange es halt irgendwie unter der 3000-Meter-Grenze bleibt und jemand absolut fit und trittsicher ist und das auch schon öfter gemacht hat, spricht ja gar nichts dagegen.
Aber es hängt ja manchmal gar nicht so von der Höhe ab, ob jetzt ein Weg geröllig ist oder
das
rutschig. Ne?
Also, ja, richtig.
Gut, ab 3000 Meter hat man eher mit Altschnee zu rechnen,
ja,
oder so.
Überhaupt mit Schnee, und da wird es ja meistens auch dann sehr felsig. Also man sieht es ja häufig gerade in den Allgäuer Alpen, wo es jetzt noch nicht so hoch und so steil ist, dass viele sogar mit Trailrunning-Schuhen da rumlaufen. Aber die wissen, was sie tun. Das sind Leute, die wahrscheinlich dort unten im Tal leben und das irgendwie jeden Tag machen. Dann kann man das natürlich auch durchaus so angehen. Aber wenn man halt das nicht gewohnt ist, sollte man auf jeden Fall eher auf feste Schuhe setzen. Es gibt auch feste, also Wanderschuhe, die werden dann oft als Approach-Schuhe bezeichnet, also niedrige Schuhe, die aber eine sehr, sehr feste, fast wie vom Bergstiefel übernommene Sohle haben. Und damit kann ich natürlich dann auch in Schneefeldern Stufen treten oder im Geröll auch ganz gut Halt finden. Aber mein Gelenk, also das Sprunggelenk unten, die Knöchel, die sind halt komplett frei und ungeschützt. Das heißt, jemand, der nicht absolut trittsicher ist oder schneller mal umknickt, der hatte natürlich weniger Schutz. Und dazu kommt der mechanische Schutz. Wenn ich mir gerade im Felsgelände, kommt das ja oft vor, auch auf einfachen Wegen, da ragen ja immer mal irgendwie Felsen da irgendwie von links oder rechts rein. Wenn ich dagegen haue mit dem Knöchel, das ist eine sehr empfindliche und verletzungsträchtige Stelle, dann kann die Tour da ziemlich schnell beendet sein.
Ja, und das macht sogar selbst mit dem Schaft manchmal schon keinen Spaß, wenn man da ordentlich gegenzimmert.
Ja, ja, also von daher ist es schon besser, man nimmt einen hohen Schuh und natürlich auch einen mit einer relativ festen Sohle, weil das ist dann letztlich der Unterschied. Also Wanderschuhe, Bergschuhe, der Übergang ist ja schon so ein bisschen fließend. Viele sind ja auch Bergwanderschuhe. Ja. Da gibt es auch so viele Mischformen und auch Bergschuh ist nicht gleich Bergschuh. Da gibt es ja auch unterschiedlichste Kategorien.
Also du appellierst auch ein bisschen an die Vernunft der Leute, dass sie sich selber einschätzen können, wie erfahren bin ich, wie oft war ich in so einem Gelände unterwegs. Und wenn ich irgendwie Bedenken habe, dann nehme ich lieber eine Spur härter, selbst wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt eigentlich übertrieben für den Weg. Oder kann man das so sagen?
Auf jeden Fall, na klar. Also wer weiß, was er tut, der kann natürlich mit den Schuhen losrennen, mit denen das auch kann. Aber er sollte sicher sein, dass er das dann eben auch drauf hat. Ja. Und wer das eben noch nicht gemacht hat, der tut gut daran, wirklich im Zweifel eher etwas stabileren Schuh zu nehmen. Weil damit ist man dann vielleicht ein bisschen behäbiger unterwegs im direkten Vergleich. Aber man hat eben dieses Sicherheitsplus und gerade... Das mag früh morgens sich noch gut anfühlen, mit einem weichen, leichten Schuh.
Ja, aber sobald du müde wirst.
Genau, wenn man dann schon mal so 4-5 Stunden auf dem Buckel hat und dann auch beim Abstieg vielleicht ein bisschen erschöpft ist, dann knickt man viel schneller mal um oder haut mal irgendwo gegen.
Ja, das kenne ich von mir auch. Wenn ich dann müde werde, werde ich ein bisschen schlurig, dann hebe ich den Fuß manchmal auch nicht mehr so sauber über den Stein rüber. Wenn man sich selber beobachtet, dann kennt man das Phänomen. kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was für einen Schuh oder welchen Schuh ich für welchen Zweck nehme? Also diese typischen Hiking-Schuhe, die sind ja meistens nur Halbschuhe, sehr leicht, sehr luftig. Die nehme ich Hundegasse gehen, spazieren gehen bis leichtes Mittelgebirge.
Genau, oder? Die kann ich dafür verwenden, wenn ich also du meinst jetzt flache Schuhe, flache Schuhe, ja, die sind natürlich dafür super. Natürlich auch, wenn es trocken ist. Also sobald es natürlich auch in einfachem Gelände regnet, dann läuft man natürlich, auch wenn ich dann eine Regenhose anziehe, alles oben in den Schuh rein. Und wenn ich dann einen wasserdichten Schuh habe, dann bleibt das Wasser da auch drin.
Also man muss auch ein bisschen aufs Wetter vielleicht noch
Auge also haben. So ein halb hoher Schuh ist wahrscheinlich immer der beste Kompromiss, auch was Wetterschutz angeht und ist noch nicht zu schwer. Aber wenn wir über Bergschuhe sprechen, dann würde ich also jedem dazu raten, dann doch zumindest mal einen halbhohen Schuh zu nehmen, auch für Touren, sage ich jetzt mal im Allgäu, zur irgendwie, keine Ahnung, Kempner Hütte oder sowas, also diese normalen Bergtouren, die man so im Voralpen und niedrigen Alpenterrain vorfindet, so bis 2.500 Meter, da kann man, wenn man im Sommer unterwegs ist, ganz normale leichte Bergwanderschuhe wählen, sollte aber darauf achten, dass die Sohle eben entsprechend kantenstabil ist. Also die Sohle, der Sohlenrand an den Seiten sollte sich nicht zu stark durchbiegen, wenn ich dort zum Beispiel auf einem kleinen Fels stehe. Man kann das ausprobieren im Laden oder auch draußen auf der Straße, auf der Bordsteinkante. Ja. Einfach da, wo der große C-Ballen ist, dort mal so seitlich sich versuchen hinzustellen und dann sieht man, biegt der Schuh stark durch, dann ist es sehr weicher, wahrscheinlich auch ein schöner, bequemer Schuh, aber der ist dann eben nicht unbedingt so prädestiniert dafür, dass ich mit dem dann Klettersteige meistern kann oder auch kleine Kraxelstellen bewältigen kann oder eben, was ich gerade angesprochen habe, ein Altschneefeld zu queren oder eine sehr steile Almwiese zum Beispiel. Da kann ich mit so einer festen Sohle, mit so einer festen Sohlenkante vor allem, wunderbar dann so kleine Stüfchen reintreten.
Ja, wollte gerade sagen, dann kann man sich so ein bisschen reinkanten in das Ganze gegen den Hang. Ne?
Genau, und das geht mit weichen Schuhen halt eigentlich eher nicht. Ja. Also man kann es geht fast gar nicht. Also wenn der Schnee hart genug ist, geht es eigentlich nicht.
So ein leichterer Bergstiefel, der, denke ich, ist ja auf manchen Mittelgebirgstouren zum Beispiel auch schon angezeigt, wenn es in die Höhe geht. Ich denke an Schwarzwald, wo ich nun mal herkomme. Da gibt es ja auch einige geröllige Wege. Ne? Also manche sind sogar mit alpin bezeichnet, also wo man ein bisschen Handeinsatz braucht. Und da ist man wahrscheinlich mit einem wirklichen Bergstiefel vielleicht am etwas leichteren, aber im Bergstiefel besser dran als mit irgendeiner Form Wanderschuh.
Genau, und gerade der Wunsch ist natürlich verständlich, dass ich sage, hey, ich habe jetzt schon einen Wanderschuh, muss ich jetzt noch was kaufen? Und da kann man schon sagen, es lohnt sich wirklich, wenn ich das jetzt nicht nur mal ausprobieren möchte, sondern wirklich weiß, hey, ich gehe sowieso regelmäßig dann irgendwie mal in den Bergen wandern und ich möchte vielleicht auch mal, keine Ahnung, eine Trekkingtour machen mit etwas mehr Gepäck oder eine Wochenendtour, wo ich dann 30, 40 Liter Rucksack auf habe, der dann 15 Kilo wiegt. Da ermüden die Gelenke ja unten auch etwas schneller. Da ist eine stabile Sohle auch durchaus vorteilhaft. Das heißt, damit bin ich dann auch im Mittelgebirge sicherer unterwegs.
Und jetzt hast du es ja gerade angesprochen, wenn ich einen 30, 40 Liter Rucksack habe, ich denke jetzt an einen noch größeren, wenn ich auf eine Trekkingtour gehe, gerade Richtung Skandinavien oder eben eine Mehrtageswanderung, wo ich richtig viel mitnehme, eventuell, wenn ich dann auch selber im Zelt übernachte und meine Verpflegung selber mitnehme, kann ich da dann auch so einen mittelfesten Bergstiefel nehmen oder lieber sogar einen ganz festen? Oder?
Also mittelfesten Bergstiefel ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Die Sohle sollte zumindest, auch wenn sie jetzt steigeisenfest ist, durchaus noch ein bisschen flexibel sein. Das heißt, beim Abrollen, das kann man ja auch schon im Laden ausprobieren, rollt der Schuh wirklich schön ab. Also ist die Sohle so ein bisschen vorgebogen, so halbrund, dass ich so eine Art Rolle habe unten. Oder ist sie bretthart? Das bietet durchaus Vorteile beim Klettern. Eben Stichpunkt kleine Felskännchen, wo ich mich draufstelle, wo dann der ganze Schuh dann einfach auch stehen bleibt und sich die Sohle nicht umbiegt. Aber solche Schuhe, die so ganz brettharte Sohlen haben und sich fürs Klettern super eignen und auch fürs Eisklettern super eignen, da kriege ich dann Steigeisen dran und alles, die tragen sich halt nicht besonders bequem. Mhm. Und damit eine Trekkingtour zu machen, das ist, glaube ich, schon, ich habe das schon mal gemacht und so, gerade so Trekkingtouren, wo man weiß, da wird es auch ein bisschen felsiger, man möchte vielleicht den einen oder anderen Berg mit besteigen, aber es ist, also es gibt dann Komfortableres.
Also tun einem dann wahrscheinlich fast die Füße schon wieder in die andere Richtung weh, weil es einfach zu hart ist, die Sohle, ne?
Ja.
Weil bei den zu weichen drückt sich dann doch irgendwann durch. Ich kenne das von Skandinavien mit den großen Felsbrocken, die da einfach auf dem Weg liegen, das wird unangenehm an Fußsohlen und aber ich kann mir es genauso wenig vorstellen, mit sowas total Hartem zu gehen, vor allem über mehrere Tage am Stück. Ne?
Und bei Steigeisenfestigkeit, weil ich das gerade angesprochen habe, um das nochmal auszuführen, also es gibt sehr viele, auch leichtere Bergstiefel sind steigeisenfest, steigeisenfest heißt es dann ganz oft. Die haben dann hinten, da wo die Ferse ist, also quasi hinten am Hacken, am Absatz, oberhalb der Sohle, so eine kleine Aussparung aus Kunststoff. Meistens ist sie auch ziemlich farblich markiert, also meistens in quietschgelb oder orange. Und da
also
kann
auch
man,
der Laie erkennt das
dann. Das erkennt man sofort, genau, dass das nicht zum Spaß da ist. Da kann man dann sehr bequem so Halbautomatik-Steigeisen heißen die. Das heißt, jetzt ein Steigeisen, die haben vorne so ein Körbchen, die zieht man halt einfach so wie so ein Überschuh vorne über die Zehenkappe rüber. Aber damit sie hinten auch festsitzen, gibt es da so einen kleinen Kipphebel, heißt das Ding. Das ist so ein kleines Kunststoffhebelchen und der rast dann quasi in diese Nut ein, die am Schuh da oberhalb des Hackens ist. Und damit geht dieses Steigeisenanlegen sehr schnell und man kann sie also schnell an- und wieder abmachen, was wichtig ist, gerade so im Frühjahr, wie gesagt, wenn ich dann so ein paar Eisfelder habe,
die den Weg begegnen,
genau, da kann ich es immer schnell an- und abmachen. Und ich habe dann einen Schuh, der also dann mit diesem Steigeisen auch wunderbar funktioniert, aber immer noch nicht so bretthart ist.
So ein Vollsteigeisenfester.
Wie ein Vollsteigeisenfester, die unterscheiden sich dann dadurch, dass eben die Sohle wirklich sehr wenig nachgibt und die haben dann vorne auch nochmal so eine Art Einkerbung. Das heißt, ich habe dann vorne kein Körbchen, das ich so rüberstreife, sondern da vorne gibt es dann, das ist dann so ein kleiner Stahlbügel, der rastet dann vorne in so einer Nut dann auch nochmal ein. Also da sprechen wir aber dann von, da gibt es ja diese Schuhkategorien, die mal irgendwann von Meindl ins Leben gerufen wurde und die viele andere jetzt auch übernommen haben, von A bis D. Also das sind dann solche sogenannte D-Schuhe, also wirklich hochalpine Schuhe, mit denen kann man dann auch wirklich im Extremfall Eisklettern gehen. Das heißt, ein Eisfall, also einen gefrorenen Wasserfall raufpickeln, absolut in der Senkrechten. Aber damit zu wandern ist dann eben, wie gesagt, kein Spaß mehr. Aber deswegen nicht erschrecken, wenn es heißt, der Schuh ist steigeisenfest. Wenn der bedingt steigeisenfest ist und hat hinten eben einfach nur diese Nut, dann kann das durchaus ein sehr bequemer Geselle sein. Und dazu, das würde ich auch empfehlen, ein solches Modell zu wählen, weil da ist man am flexibelsten.
Der trägt sich
noch bequem und man kann aber trotzdem, wenn man mal Lust hat, mal eine Gletscherwanderung machen und ein Steigeisen anlegen.
Da ist man eigentlich flexibler, da ist man nicht auf nur Wandern festgelegt, da muss man halt das entsprechende Steigeisen oder Halbsteigeisen, hattest du es, glaube ich, genannt, mitnehmen.
Halbautomatik-Steigeisen.
Oder Halbautomatik, genau. Dass man da eben nicht die Vollversion hat, wo dann der Schuh wieder nicht passt. Also ein bisschen Augen auf bei der Ausrüstungszusammenstellung in dem Fall. Gut, das ist gut zu wissen. Apropos steif, nicht steif. Was ist, wenn ich jetzt mit Schneeschuhen los will? Kann ich das mit einem normalen Bergstiefel oder muss ich mir da ein vollsteigeisen festen
Schuh um Gottes auslassen? Willen, den braucht man da auf keinen Fall. also da reicht ein ganz normaler Wanderschuh sogar aus. Das hängt nur ein bisschen vom Schneeschuh natürlich ab, aber die allermeisten, die haben eine relativ bequem gepolsterte Bindung, also eine Aufnahme für diesen Schuh, wo man dann so reingeht. Manche haben das so mit Ratschen, das kennt man vielleicht vom Inlineskater oder mit so kleinen Drehdingern. Da gibt es ja so verschiedene Boa, gibt es eine Marke, die heißt Boa, das ist so ein Drehverschluss. Ja. Da kann man die relativ gut und einfach anpassen und die passen auch ganz normal im Wanderschuh. Der Knackpunkt ist nur eher der, dass man eben sehr schnell kalte Füße kriegt. Das heißt, das sollte dann schon eher ein kräftiger Wanderschuh sein, nicht so das leichte Synthetikmodell. Und er sollte auf jeden Fall auch eine Membran besitzen, weil sonst kriegt man da auch im Schnee ziemlich schnell nasse Füße natürlich. Aber ich brauche jetzt zum Schneeschuh gehen nicht zwingend einen Bergstiefel und schon gar keinen steigeisenfesten.
Also da vielleicht doch lieber auf Bequemlichkeit und wie du sagst eben Wärme setzen, weil
ja, und Schnee Hoherschaft,
ist natürlich was. Hoherschaft ist na gut im Schnee.
Genau,
weil total sonst sinnvoll. Und so hat man schneller Eis- und Schneefüße, als man gucken kann.
Ja, sogar Midcut reicht ja auch nicht aus. Also, ja, ist, also man steht ja auf diesem Schneeschuh drauf, genau. Man sinkt ja nicht wirklich direkt. Also der Schnee, der türmt sich ja nicht direkt neben dem Schuh auf, sondern erst neben dem Schneeschuh. Man hat ja so eine gewisse Distanz, aber da fliegt dann trotzdem beim Gehen so viel da von dieser Schneeschuhfläche runter, dass man sich das auch ganz schnell dann sonst reinschaufelt. Okay. Dann wird es kalt.
Jetzt hast du gerade schon angesprochen, Membran, nicht Membran, wärmer, nicht wärmer. Es ist ja immer so ein Ding, ja, der eine steht drauf, dass er eben Gore-Tex oder eben eine atmungsaktive Membran drin hat, die möglichst im besten Fall auch noch wasserdicht ist. Der andere sagt, nee, ich gehe lieber hier mit meinem schönen eingefetteten Volllederschuh. Kannst du da irgendwie ein bisschen eine Handlungsanweisung geben, was für welchen Typ Menschen vielleicht ganz sinnvoll ist?
Also Volllederschuhe gibt es noch, ja, sie sind gerade im Bergbereich, auch im Trekkingbereich ja eher seltener geworden.
Es gibt immer noch Leute, die sagen, ja, das ist das einzige Gescheite. Ne? Also so alte Hasen, sage ich mal, trifft man immer wieder.
Okay. Ja, sie haben auch durchaus ihre Berechtigung. Das Klima ist natürlich etwas besser als in einem Schuh mit Membran, keine Frage. Die Schuhe sind aber in der Regel fast immer schwerer, weil nämlich dann auch innen kein Textilfutter im Schuh ist, sondern die sind meistens innen eben auch komplett aus Leder.
Ja.
Und dieses Leder, auch innen, nimmt Feuchtigkeit auf. Deswegen fühlen die sich ja auch so wahnsinnig gut an, weil nämlich diese Feuchtigkeit aufgenommen wird, gespeichert wird und ähnlich wie beim Daunenschlafsack, der ja auch Feuchtigkeit aufnimmt in der Nacht. Deswegen hat man so ein schön trockenes Schlafgefühl. Das gleiche Gefühl hat man da eben an den Füßen. Man hat ein recht trockenes Laufgefühl, weil dieses Lederfutter eben diese Feuchtigkeit aufnimmt und auch zum Teil so ein bisschen abgibt nach außen. Aber der Schuh wird damit natürlich auch ein bisschen schwerer. Und zwar von Tag zu Tag. Und wenn man ihn dann abends, wenn ich Tagestouren mache oder ich sage, ich mache eine Tour von Hütte zu Hütte und da gibt es ja Trockenräume und ich kann den Schuh da jeden Abend reinstellen oder eben dann auch zu Hause hinstellen und trocknen lassen, dann ist das durchaus eine feine Sache.
Mhm. Bis auf das Gewicht, wie das du schon angesprochen hast.
Ja, das ist eher etwas höher meistens als bei der Gore-Tex-Version beziehungsweise bei einer Membran-Version. Es gibt ja nicht nur Gore-Tex-Schuhe. Das ist ein bisschen größer, aber der Komfortgewinn ist schon durchaus da. Und solche Schuhe, gerade wenn sie aus Vollleder sind, also die meisten Bergschuhe, die ohne Membran auskommen, bestehen aus sehr hochwertigem Leder. Die sind jetzt nicht auch unbedingt billiger. Und die haben dann natürlich auch, das ist einfach ein schönes Gefühl, damit zu laufen, muss man sagen. Und die trocknen dann natürlich auch über eine Zeit lang auch wieder. Aber wenn ich eine Zelttour mache zum Beispiel oder ich mache eine Biwaktour, sage ich biwakiere irgendwo, dann habe ich natürlich mit den Volllederschuhen eventuell ein Problem, wenn die dann über Nacht nicht wirklich abtrocknen können.
Ich denke auch an ein feuchtes Zelt, ne?
Ja.
Da hast du drin, ja, feucht. Oh ja, über Nacht frieren ist natürlich ganz fein mit Lederschuhen. Dann kannst du die erstmal eine halbe Stunde im Schlafsack wieder weich sitzen wahrscheinlich, bevor du die überhaupt anziehen kannst am nächsten Tag.
Wenn man die gut pflegt, sind sie auch wasserdicht für eine gewisse Zeit. Natürlich nie so wasserdicht wie jetzt ein Schuh mit Membran. Aber für ein paar Stunden reicht das durchaus aus. Ich hatte selber mal einen sehr kräftigen, das war ein Schuh, der war so zwischen Trekking und Bergstiefel angesiedelt. Der war auch bedingt steigeisenfest, der war zwiegenäht.
Eigentlich der Allrounder, ne?
Der Allrounder, komplett aus Leder und so. Also hat ziemlich viel gewogen. Also das Paar war fast bei 2 Kilo. Das war schon anstrengend. anständig, aber wenn man den eingelaufen hat, dann passt er sich ja auch ganz gut an diese Fußform an. Das war schon recht bequem. Damit war ich mal im Sarek unterwegs im Nationalpark, meine erste Sarek-Tour, und da hat es die ersten zwei Tage geregnet und ich habe den wirklich sehr gut gepflegt und sehr gut eingefettet, und es ist auch ein sehr hochwertiges Leder ohne viele Nähte gewesen, aber da kam es dann eben dann nach am zweiten Tag, so gegen Mittag, weiß ich noch, kam es dann da durch da natürlich auch, weil man da auch ständig in diesem nassen Gras da gelaufen ist. Und
es wird einfach dann auch nicht mehr trocken, ne? Dann kannst du den eigentlich drei Tage in die Sonne stellen und hoffen, dass das irgendwann mal wieder so ist, dass man gerne reingeht.
Und wenn der dann wirklich so richtig vollgesogen ist, das ist schon dann...
Ja, da wird er auch noch schwerer.
Also wieder, wenn man weiß, man kommt abends wieder irgendwo hin, wo man die Schuhe trocknen kann, ist ein Lederschuh keine schlechte Sache.
Jetzt haben wir es gerade vom Gewicht gehabt. Man sagt ja irgendwie, ich weiß nicht, da gab es irgendeine Faustregel, wie viel Gramm am Fuß entspricht so und so viel Gramm im Rucksack. Ne?
Ja, das hat man mal ausgerechnet. So, ich glaube, die britische Armee hat das mal irgendwann irgendwie eruiert und hat dann diese Regelung aufgestellt, dass genau, also jetzt, das ist der Faktor 5 letztlich. Also ein Schuh, der 100 Gramm mehr wiegt, hat letztendlich den gleichen Einfluss auf die Konstitution wie ein Rucksack, der eben 500 Gramm mehr wiegt. Also das ist der Faktor 5, das kann man grob so, aber das hängt ja immer so ein bisschen auch davon ab, wie schnell gehe ich.
Aber ich glaube, das haben viele Leute auch nicht auf dem Schirm, die sagen, naja gut, das ist halt unten am Fuß, das Gewicht geht so mit, na, dass das eigentlich viel schlimmer ist, in Anführungszeichen, als ein zu schwerer Rucksack, ne? Also ein zu schwerer Bergschuh. Kann einen auch ganz schön ausbremsen.
Das kann einen ganz schön ausbremsen, durchaus. Also leichte Schuhe tragen sich ja immer viel bequemer, und das gilt erst recht am Berg natürlich auch. Auch wenn der Schaft so ein bisschen, auch wenn er hoch ist, ein bisschen Flexibilität bietet, ist das gerade am Berg auch durchaus von Vorteil. Auf dem Klettersteig sowieso. Also wenn ich jetzt irgendwie so ein Klettersteigfreund bin und sage, ich will auch mal schwerere Klettersteige machen, wo man so ein bisschen kraxeln, klettern muss und eine etwas bessere Technik braucht, dann lässt so ein weicher Schaft natürlich viel mehr Spielraum als ein starrer. Ja, und das ist, aber trotzdem ist auch ein leichter Schuh dort natürlich viel mehr von Vorteil als ein schwerer Schuh, weil den kann ich ja viel, viel flotter setzen und viel präziser setzen und viel schneller setzen und brauche dafür weniger Kraft. Und ich muss nicht bei jedem Schritt, beschleunigt man ja dieses Gewicht dann auch. Und deswegen kostet das mit einem schweren Schuh natürlich deutlich mehr Kraft.
Vor allem ich denke, gegen Ende der Tour, da wenn die Füße eh schwerer werden und dann hat man noch einen extrem schweren Bergstiefel, dann tut man sich vielleicht nicht unbedingt einen Gefallen. Also es ist ja auch gut, dass man so ein bisschen mit einkalkulieren kann, wie gut ist meine Kondition, was habe ich für Ansprüche an die Bequemlichkeit, jetzt eben Geschmeidigkeit vielleicht von dem Lederschuh, aber dagegen dann wieder das Gewicht und so weiter. Also man sollte sich ein bisschen Gedanken vorher machen, wie sieht die Tour aus, wie ist vielleicht auch das Wetter unterwegs.
Ja, das weiß man. Wenn man sich einen Schuh kauft, dann weiß man ja nie, wie das Wetter dann wird, wenn ich dann losgehe. Ja, aber wenn
ich angenommen, ich habe zwei zur Auswahl irgendwie.
Ja, dann ja.
Oder wo werde ich mich vielleicht eher aufhalten? Bin ich eher der Sonnentyp, der es warm und trocken braucht? Oder darf es eben auch mal Skandinavien sein, wo es vielleicht doch mal ein bisschen mieseres Wetter hat? Also es sind alles Sachen, ich sehe schon, die spielen da mit rein. Es ist eh die Frage, wie finde ich denn meinen Bergstiefel? Wie gehe ich da vor? Ist so der erste Schritt, ich überlege mir, was für Touren mache ich überhaupt.
Natürlich.
Oder der erste renne Schritt ich in einen Laden und hoffe, dass das Personal mir das abliest, was ich für ein Typ bin.
Ja klar, wenn man einen guten Verkäufer hat, der wird einen dann schon ausfragen und die richtigen Fragen stellen und dann das richtige Modell empfehlen. Also wenn man da einen guten Händler hat, kann man sich von dem natürlich gut beraten lassen und wird dann auch ziemlich sicher ein gescheites Modell an die Hand bekommen. Aber wenn ich das nicht habe, dann sollte man zuerst in sich reinhorchen. Wie gut ist denn meine Trittsicherheit? Kann ich balancieren irgendwo auf so kleinen Felsen? Liegt mir das? Knicke ich schnell um? Und dann natürlich das Allerwichtigste, wo geht die Tour denn überhaupt hin? Oder wo sollen denn meine Touren, für den ich diesen Schuh jetzt erwerben möchte, wo sollen die denn später hinführen? Will ich einen 4000er vielleicht mal mit dem Schuh auch machen? Oder gehe ich sowieso nur immer im Allgäu von Hütte zu Hütte? Das ist ja ganz entscheidend dann letztendlich für die Schuhauswahl. Und dazu eben noch, mag ich es, wenn der Schuh einen festen Schaft hat, der mich stützt seitlich, auch weil ich vielleicht ein bisschen unsicher bin und gerne mal umknicke. Oder, das gibt es nämlich auch sehr häufig, mag ich das überhaupt nicht. Möchte ich gerne viel Beweglichkeit im Gelenk haben, aber durchaus den mechanischen Schutz. Also wir sprechen jetzt hier nicht von Halbschuh oder hohen Schuh, sondern wirklich einfach um die Flexibilität des Schaftes. Ja. Und da gibt es bei Bergschuhen sehr große Unterschiede. Es gibt sowohl die Kandidaten, die eine brettharte Sohle haben und einen brettharten Schaft, und auch die etwas weichere Sohlen haben und einen weicheren Schaft, und dann eben auch noch die Mischformen. Also eine harte Sohle mit einem weichen Schaft zum Beispiel finde ich jetzt am besten. Man hat eine sehr präzise...
Ich wollte gerade sagen, das ist glaube ich eher dein Ding. Du bist so jemand, der gerne bisschen steifere Sohlen mag.
Ne? Genau, steifere Sohlen im Gebirge, weil dann kann ich eben auch diese Kanten dann oder Stüfchen dann eben auch mal schlagen. Man kann schön auf kleinen Felsabsätzen stehen, wenn man mal so ein bisschen kraxeln möchte. Und man hat aber diese volle Beweglichkeit im Gelenk. Das ist eigentlich, aber das ist Geschmackssache. Da muss jeder gucken, was ihm am meisten behagt.
Ja, aber wenn ich das jetzt im Vorfeld noch nicht so genau weiß, bin ich wahrscheinlich am besten beraten, in Fachgeschäft zu gehen und
es mal auszuprobieren.
Mich auch mit dem Menschen ein bisschen auszutauschen, der vielleicht mir sagen kann, ja, eben darauf habe ich zu achten oder der mich vielleicht auch einschätzen kann. Ne?
Ja, und dann aber auch mal ausprobieren. Mhm. Also im Laden wirklich mal so einen richtig festen Alpinschuh anziehen mit einem festen Schaft-Trestersohle und dann mal andere Modelle und da ein bisschen mit umhergehen, vielleicht auch mal auf so kleine Stüfchen treten. Manche Händler haben ja auch so kleine Kletterwände oder sowas. Damit mal versuchen, da so einer Kletterwand, die sind ja nicht hoch, also 3-4 Meter, dann einfach mal so ein bisschen dran rumkaspern und gucken, wie fühlt sich das denn eigentlich da unten an.
Ja, also es lohnt sich auch auf alle Fälle wieder in einen guten Laden zu gehen, wo ich einfach die Möglichkeiten habe, sowas auszuprobieren und wo auch ich vielleicht mal 10 Minuten mit einem Schuh rumlaufen darf, ohne dass da einer hinter mir steht und mich drängt, dass ich gleich jetzt das Modell kaufe.
Also gerade bei Bergschuhen ist es extrem wichtig, dass ich das mache, weil gerade festere Bergschuhe, die geben ja auch weniger nach. So ein weicher Wanderschuh, der gibt immer mal nach, wenn der nicht hundertprozentig passt, dann macht das nichts, weil das Material das vielleicht einfach, das beult dann da ein bisschen aus an der einen Stelle und dann funktioniert das schon irgendwie. Aber beim Bergschuh, der etwas fester ist, je fester der Bergschuh ist, desto weniger passt er sich dann irgendwann auch der Fußform an. Das heißt, wenn der da nicht hundertprozentig passt, dann kriege ich auf Dauer ein Problem.
Ja, und was muss ich so ausgeben? Jetzt für einen, sag ich mal, für einen Bergstiefel maximal mit so einer teilweise geeigneten Sohle für ein Steigeisen, vielleicht eher noch eine Kategorie drunter, also mit der ich eine mehrtägige Hüttentour gehen kann, mit doch ein bisschen Gewicht.
Ja, also das so fängt grob jetzt bei so ungefähr 220 Euro an, kann man sagen. Und hört dann bei 300 Euro irgendwann auf. Diese Schuhe werden auch meistens in Europa gefertigt. Sehr viele Hersteller fertigen sogar in Deutschland und Italien. Also das sind ja sehr hochwertige Standorte, die ausgezeichnete Qualität abliefern. Und das hat natürlich seinen Preis. Aber diese Schuhe, wenn ich die gut pflege, und dazu gehört gar nicht viel, ich muss sie einfach immer nur anständig trocknen lassen und die Lederstellen vielleicht ab und zu mal ein bisschen einfetten, wenn man sieht, das wird da spröde, dann hält der natürlich auch 20 Jahre und länger. Aber ich kann den ja auch wieder besohlen. Also das sind alles Schuhe, die man wieder besohlen kann. Das ist ja anders bei vielen weichen Wanderschuhen, auch Wanderstiefeln, die eine angespritzte Sohle haben, die kann man nicht wieder besohlen. Mhm. Die kann man dann wegschmeißen, wenn die Sohle runtergerockt ist. Wenn ich einen Bergschuh habe, dann kann ich davon ausgehen, den kann ich eigentlich immer wieder besohlen. Das geht bei jedem Schuhstar, aber man kann sie natürlich auch zum Händler bringen und sagen, hier, pass auf, so sieht's aus, schick den ein. Und dann macht dann eben der entsprechende Hersteller dann eben seine eigene Sohle wieder drauf, die auch vorher drauf war.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Jetzt habe ich endlich einen Schuh, der super passt, der mich schon oft begleitet hat. Jetzt ist die Sohle fertig, aber du sagst, das kann man eigentlich bei einem Bergschuh recht gut tauschen lassen, im Gegensatz zu einem Wanderschuh. Kann ich auch sonst reparieren lassen. Was für Pflegetipps hättest du sonst noch, außer gut trocknen und eben das Leder ein bisschen nachfetten hin und wieder? Muss ich da noch auf was achten, damit ich einfach ein langes Leben habe und auch eine gewisse Nachhaltigkeit bei meinem Schuh?
Wichtig ist das Thema Lagerung. Also Schuhe sollten jetzt nicht unbedingt im feuchten Keller irgendwo rumstehen.
Volle Sonne ist wahrscheinlich auch nicht
ganz das. Nee, natürlich nicht. Das ist
aber
nie gut.
Aber zumal trocknen?
Zum Trocknen nicht in die Sonne. Nee, zum Trocknen. Das trocknet auch das Leder aus. Also am besten wirklich einfach ins Zimmer stellen. Nicht an die Heizung, nicht an den Ofen, nicht in die Sonne, einfach ins Zimmer stellen. Und auch nicht irgendwie mit Zeitungspapier rummachen. Man hat ja Zeit, also das einfach irgendwo hinstellen und trocknen lassen. Das kann normal 24 Stunden dauern, aber das ist das Beste für den Schuh. Und danach ruhig mal ganz dünn, aber auch nur Schuhwachs auftragen. Wenn man sieht, das Leder sieht ein bisschen rau aus, beziehungsweise rissig vielleicht hier und da schon. Dann auf jeden Fall mal ein bisschen Schuhwachs drauf. Nicht übertreiben, nicht total zuschmieren, weil da leidet auch die Atmungsaktivität, auch bei einem Membranschuh, weil der Wasserdampf muss ja nicht nur durch die Membran durch, sondern auch noch durch die Außenschicht, sprich dann das Synthetikgewebe und das Leder. Nicht komplett zuschmieren, aber ganz dünn einmassieren und das war's dann im Prinzip. Und am besten auch irgendwo in der Wohnung unter dem Bett oder sowas aufbewahren oder Dachboden kann auch schwierig werden.
Wenn
der
große, auch zu heiß
wenn da große Temperaturunterschiede Kälte herrschen und Keller, wie gesagt, feuchter Keller ist nicht gut, jedenfalls nicht auf Dauer. Also wenn ich den mal irgendwie ein paar Wochen stehen habe, ist das egal, aber nicht den ganzen Winter oder den Schuh da im feuchten Keller rumstehen lassen.
Und du hast jetzt auch gerade gesagt, mit Schuhwachs, ich denke, das ist auch ganz wichtig, weil es gibt ja auch so Lederfette, ja, die dann wahrscheinlich eben nicht ganz so schön funktionieren wie eben
Aber Wachs. Der Händler weiß das in der Regel und auch selbst wenn man sowas kann man ja auch online bestellen, so ein Schuhpflegemittel. Ja. Da gibt es fast auch nichts anderes mehr. Also da einfach darauf achten, dass es irgendwie vom renommierten Hersteller ist. Also die Schuhfirmen selber bieten ihre Pflegelinien an, aber es gibt auch noch Fremdfirmen, die das auch machen. Das funktioniert alles relativ gut. Wichtig ist, dass man es halt macht und dass man es halt richtig macht.
Jeder Tour oder wenn man das Gefühl hat, das Material könnte das vertragen.
Also im Winter natürlich, wenn man mal so Streusalz auch abgekriegt hat oder sowas. Man kann die Schuhe ja auch so, wie gesagt, normal zum Wandern anziehen. Oder wenn ich mal eine Schneeschuhtour mache, dann ist es auf jeden Fall notwendig, das nach dem Trocknen wirklich dann auch nochmal zu machen und auch nicht auf den dreckigen Schuh schmieren natürlich, sondern schon gucken, wenn der Schuh irgendwie, das ist ja oft in den Alpen durch das ganze Geröll, der ganze Felsabrieb, der Staub, der setzt sich da rein, Sand und so weiter, dann ruhig mal die Schnürsenkel ganz rausnehmen, die kann man irgendwo im Waschbecken waschen und dann wirklich auch den Falz da, der sich dann über diesen Schnürsenkelösen da befindet, den auch mal wirklich freiräumen, da sammelt sich ja immer so allerlei Zeug drin an.
Vor allem den Einfetten, ich glaube, den vergisst man gerne, der macht man schön außenrum, wenn der aus Leder ist. Ne? Und irgendwann stellen wir fest, in der Mitte wird es dann aber spröde, weil ich das einfach nie genug weit genug den Schuh öffne zum Pflegen. Ne?
Genau. Und also den Schuh auch ruhig mal von innen ausspülen mit Wasser.
Aber du würdest sagen, nur mit Wasser oder auch mit irgendwelchen Reinigungsmitteln?
Nee,
schwache Seifenlauge oder
sowas? Ja, man kann da vielleicht so ein bisschen so ganz, ganz normale Handseife oder sowas. Da würde ich jetzt auch kein Spezialmittel kaufen extra. Also da tut es einfach, also eigentlich reicht eigentlich lauwarmes Wasser von innen ausspülen, dass da auch mal die ganzen Salze, also man schwitzt ja auch am Fuß. Das dann auch mal rauskommt und so. Und klar, wenn es ein bisschen müffelt, da gibt es ja auch irgendwie dann auch so Sprays, das kann man gerne machen, aber das hat das eher was mit der Befindlichkeit vielleicht zu tun und weniger mit der Schuhpflege. Und wichtig ist dann eben nach dem Waschen, nach dem Abputzen des Schmutzes und des Sands, gut trocknen lassen. Und wenn er dann trocken ist, dann ganz dünn Wachs drauf, aber auch nur auf das Leder und auch vielleicht mal gucken, ist das auch wirklich Leder? Weil gerade bei Bergschuhen setzen immer mehr Hersteller auch auf Synthetik, das so aussieht wie Leder. Das ist dann so ein wirklich so ein Mikrofließmaterial, das sieht so leicht, hat so eine leicht raue Optik. Und dann, also ich bin auch schon ein paar Mal reingefallen und dachte, oh, das ist ja auch ein Lederschuh. Ja. Und dann guckt man in die Beschreibung und sieht, haha, ist gar kein Leder drin.
Ja, wenn man da jetzt eben das Wachs aufträgt, dann verklebt dann das ganze Material wahrscheinlich.
Ja, genau, das wird dann dunkler und unschön. Ich meine, das macht dem Material nichts, aber es bringt halt auch nichts. Man kann es auch einfach lassen.
Aber es schadet auch nicht. Also wenn ich das jetzt versehentlich gemacht habe, muss ich nicht sagen, jetzt muss ich das Wachs aber dringend rausbringen, sonst
Das reduziert halt die Atmungsaktivität noch ein bisschen dann, wie gesagt, aber sonst ist das jetzt. Aber das ist halt, das Material ist jetzt nicht unbedingt empfindlicher. Also nicht zurückschrecken und sagen, huch, der hat kein Leder, den nehme ich nicht, weil der geht da ganz schnell kaputt. Das muss nicht sein. Also es gibt sehr solide Schuhe, die komplett ohne Leder auskommen und
trotzdem
robust sind. Und das wird halt auch gemacht, weil diese Schuhe A, schneller trocknen und B, natürlich auch leichter sind als Leder. Also dieses Kunstfasermaterial wiegt halt weniger als Leder.
Ja, wenn ich an dich als Veganer denke, du bist wahrscheinlich auch froh um gute Alternativen zu irgendwelchen tierischen Stoffen. Ne?
Ja, wobei bei so einem Schuh, der 20 Jahre hält, nicht? Also,
nachhaltig ist das sicher. Ne? Es ist halt die Frage, ob man tierische Stoffe verwenden möchte
oder nicht. Ja, also ich trage auch Lederschuhe natürlich, keine Frage. Ja, ich ernähre mich nur vegan, aber sonst alles andere. das sind ja Sachen, ich schmeiße auch nicht meine alte Ledergeldbörse jetzt weg.
Produziert ist es schon und du hast
eben, und bei so einem Schuh, da muss man auch sagen, hey, also wenn der 20 Jahre hält, da ist also der Einsatz auch durchaus mal gerechtfertigt, aber das muss jeder für sich entscheiden.
Ja, ist ja dann auch nachhaltig, eben wenn man das 20 Jahre hat. Mhm. Jetzt mag ich doch noch mal kurz fragen. Ich habe ja schon gesagt, wir haben in der aktuellen Outdoor-Ausgabe, in der neuen, die am 9.8. am Kiosk liegt, einen Bergstiefeltest, den du betreust. Magst du kurz was zu dem Testfeld sagen?
Ja, kann ich gerne machen. Das sind, wir haben da 8 verschiedene Paare, jeweils für Damen und Herren, getestet. Wir waren damit sowohl natürlich im Mittelgebirge auch vorab schon, um die einzulaufen unterwegs, als auch dann nochmal zusammen in der Gruppe. Dann in dem Fall waren wir im Allgäu unterwegs, da gibt es ja auch ein paar schroffere Stellen.
Sind die dann schon steigeisenfest oder
ist das die
Kategorie drunter noch?
Sowohl als auch. Also manche haben hinten diese Kipphebelaufnahme für die Halbautomatik Steigeisen, andere haben sie nicht. Ich glaube, von den 8 Schuhen haben 5 diese Aufnahme, 3 haben sie nicht. Das muss aber kein Ausschlusskriterium sein. Also wenn
aber
ich jetzt,
Vollsteigeisen fest,
nein,
das
nein,
war
nein,
schon eine
die sind
Kategorie
nicht dabei.
Zu viel.
Nein, nein.
Genau,
also das sind Schuhe, die kosten zwischen 220 und 300 Euro das Paar. Ja. Und die sind eigentlich, das sind so die perfekten Allrounder für alles, was man so gemeinhin so als Alpenwanderer macht. So bis 3.500 Meter kann man darauf. Da ist auch ein Paar dabei, das kann auch ein bisschen mehr. Ein bisschen festeres Modell, aber auch
aber
das.
Aber durchaus für zügigere Mittelgebirgstouren, ja, das hatten wir ja vorhin, ne? Durften die
ja,
auch
funktionieren die wunderbar. Das kann man wunderbar sein. Machen. Ja. Also gerade wenn das ein bisschen schrofferes Mittelgebirge ist, macht das mit denen da auch deutlich mehr Spaß als mit dem Wanderschuh, finde ich. Ja, genau. Die haben wir da 2 Tage lang getragen, auch auf so kleinen Klettersteigstellen und ein bisschen mit rumgekraxelt im Geröll und ja.
Ja, ich glaube, ihr habt auch ganz schöne Bilder mitgebracht von
ja,
eurem
genau,
Test.
Genau,
ich konnte ja schon ein bisschen spickeln und habe mich schon gefreut, dass da eigentlich ganz schöne Bilder dabei sind. Hattet auch gutes Wetter. Also lohnt sich den Test einfach auch deswegen mal anzugucken, um zu sehen, wie bewähren die sich denn nun wirklich im Gelände.
Wir haben sie nicht nur dort getestet, wir waren auch damit im Labor und haben geguckt, ob die auch wasserdicht sind. Die haben alle eine Membran, nicht alle haben eine Gore-Tex-Membran, ist auch einer dabei, der hat eine Membran eines anderen Herstellers, H-Dry in dem Fall. Und das steht dann auch drin, wie gut sie dicht gehalten haben.
Gut, da kann man gerne noch mal in eigener Sache sagen, dass Outdoor sowohl Praxistests macht als auch Labor. Das schön kombiniert eben, damit man nicht nur reine wissenschaftlichen Tests hat, sondern eben auch, wie bewähren die sich individuell für jeden einzelnen Menschen, weil das ja auch sehr, sehr unterschiedlich ist. Eben, du hast schon gesagt, du magst gerne ein bisschen eine kräftigere Sohle und oben mehr Beweglichkeit. Die anderen Tester, die haben vielleicht andere Vorlieben, sodass da irgendwie jede Vorliebe auch ihre Stimme hat im Test.
Genau, deswegen nehmen wir ja auch viele unterschiedliche Personen da mit auf Test, Männchen, Weibchen, groß, klein und mit verschiedenen Vorlieben und dann hat man das ganze Meinungsspektrum letztendlich auch abgebildet und wir mussten auf sowieso diesen Wasserdicht-Test machen wir im Labor ja immer, aber diesmal war es auch wirklich notwendig, weil wir wirklich nur trockenes Wetter hatten die ganze Zeit.
Da fällt es natürlich ein bisschen schwer, das individuell zu
beurteilen.
Ja, wir hatten
ein paar Bäche natürlich, wo man mal sich reingestellt hat, aber das ist ja dann, das ist ja dann.
Ja, ist ja auch schön, wenn man wirklich einen Vergleich hat.
Ja,
ne? Und dafür sind ja eben diese Labortests auch da. Ja, das heißt, wer sich jetzt wirklich mit dem Gedanken trägt, Bergstiefel, welchen könnte ich kaufen, gerne mal in den Test reingucken. Da kriegt man gute Anregungen, sonst den Podcast vielleicht auch nochmal hören, weil der Boris hat ja unheimlich viel verraten. Jetzt testet Outdoor ja immer wieder mal Schuhe, Bergstiefel, wie auch immer. Was ist denn der nächste Test oder kannst du da schon was sagen, was als nächstes kommt und wann ungefähr?
Wir haben ja jetzt in diesem Jahr schon ziemlich viele Schuhtests gehabt, also von den ganz leichten Multifunktionsschuhen, die sich eben auch so ein bisschen zum Joggen eignen, über leichte Wanderschuhe, kräftigere Wanderschuhe. Jetzt haben wir die Bergschuhe. Bei Trekkingstiefeln muss man sagen, da passiert relativ wenig. Da werden wir vielleicht nochmal so eine kleine Best-of, kleines Best-of-Special haben im Heft, wo wir dann nochmal vielleicht auch mehrere Schuhkategorien dann auch zeigen, die auch immer noch erhältlich sind, Modelle, die immer noch erhältlich sind. Die wir
ist ja vielleicht auch
haben.
Ganz interessant, wenn ich noch ein bisschen am Schwanken bin, wie fest muss er sein, wenn ich da so ein bisschen einen größeren Querschnitt habe. Ne?
Mhm. Genau. Und dann werden wir wahrscheinlich in Richtung Frühjahr dann wieder mit leichten Wanderschuhen wieder an den Start gehen. Und vielleicht machen wir auch nochmal Winterschuhe zwischendurch, aber das müssen wir dann mal gucken, wie der Winter überhaupt wird, wenn er gar nicht kalt wird, lohnt sich ja auch nicht.
Ja, so wie es gerade ist, könnte man meinen. Da denkt man noch nicht mal an Schnee. Mir ist schon vorhin ganz komisch geworden, wo wir uns kurz über Schneeschuhe unterhalten haben. Ich bin so, ganz weit weg. Na gut. Dann vielen Dank, Boris. Das war jetzt schon super aufschlussreich. Aber auf was muss ich achten, wenn ich mir jetzt doch wieder einen Bergstiefel kaufe? Wie kann ich den ein bisschen pflegen, erhalten? Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich darüber mit dir zu unterhalten. Da war unheimlich viel Wissen drin. Vielen Dank, Boris, und bis demnächst.
Bis demnächst. Tschüss, Kerstin.
Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten und klar auch auf Facebook und Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.